ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Attassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Frank Schäffler.
Guten Morgen, Herr Attassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Jurist, Sie sind Fachanwalt für Insolvenz und Sanierungsrecht,
darf ich
kurz lesen. Sie sind Partner in einer großen Anwaltskanzlei mit mehreren Standorten, unter anderem in Baden-Württemberg, in Stuttgart und in Freiburg. Über 20 Jahre schon im Geschäft, spezialisiert auf Unternehmenssanierung und Restrukturierung. Was war denn bisher, Herr Schäffler, Ihr größter Fall?
Das ist bei mir immer ein gewisses Problem, weil bei uns steht natürlich in der Sanierung die Vertraulichkeit ganz vorne. Also im Gegensatz zu unseren Kollegen in der Insolvenzverwaltung, die natürlich durch den öffentlichen Beschluss über ihre Fälle reden dürfen, sind wir da immer zu strikter Vertraulichkeit verpflichtet. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei börsennotierten Unternehmen, bei denen vieles über Ad-hoc-Mitteilungen ohnehin bekannt ist. Und da haben wir auch einen begrenzten Spielraum, dass wir auch mal was sagen dürfen. Beispielsweise zuletzt der Fall Warta.
Ist das so einer der größeren Fälle, um das mal einzuordnen, oder ist das so eher Tagesgeschäft für Sie, haben Sie nebenbei gemacht?
Nein, das ist einer der größeren Fälle. Da waren wir auch mit unserem gesamten Team fast ein Jahr lang beschäftigt und haben da sehr viel Arbeit und Herzblut natürlich reingesteckt. Ansonsten beraten wir Unternehmen jeglicher Couleur. Also ich sag mal, ab einem Jahresumsatz so von circa 10 Millionen bis zu, ja, Warta hat jetzt circa eine Milliarde gehabt. Das ist so der Spielraum, in dem wir uns bewegen.
Mhm. Dann gucken wir mal, was wir heute so alles erfahren können von Ihnen, trotz der Verschwiegenheitsklauseln. Sie gelten ja als renommierter Unternehmenssanierer. Wie darf ich mir das vorstellen? Also um was geht's da, wenn Sie arbeiten? Da geht's ja um sehr viel Geld. Es geht um Unternehmen, es geht damit auch um den Wirtschaftsstandort und der schwächelt zurzeit, das wissen wir. Und es geht natürlich auch um Arbeitsplätze. Um welche Volumen, kann ich mir das vorstellen, verantworten Sie da auch in so einem Sanierungsprozess?
Naja, man darf eins nicht vergessen, es geht vor allem auch um menschliche Schicksale. Also die Leute, die zu mir kommen, man kann das auch so ein bisschen vergleichen vielleicht mit einem Arzt. Das sind in der Regel, wenn Leute dann mal zum Insolvenzanwalt oder zum Sanierungsanwalt gehen, das ist eine Hemmschwelle. Mhm. Und wenn sich jemand dann mal dafür entscheidet, ist es ein Zeichen, dass die Krise doch relativ weit fortgeschritten ist. Und da gibt es natürlich zum einen der Unternehmer, häufig sind es auch familiengeführte Unternehmen, wo das Familienunternehmen vielleicht seit Jahrzehnten besteht, wo das gesamte Ersparte der Familie reingeflossen ist, wo aber einfach sehr viel Geld verbrannt wurde und wo man dann vielleicht auch jetzt vor dem Nichts steht. Und das ist ein Schicksal, das einen bewegt. Und dann, wie Sie sagen, dann hängen natürlich sehr viele Arbeitsplätze immer dran. Zuletzt bei Warta waren es fast 4.000 Arbeitsplätze, die hier insgesamt, auf dem Spiel standen. Mhm. Und bei kleineren Unternehmen sind es dann vielleicht weniger Arbeitsplätze, aber das ist natürlich für die Betroffenen nicht weniger schlimm.
Was macht man denn da für Erfahrungen? Also wenn man so überschuldete, abgestiegene Unternehmen reinschaut, die sich in der Krise befinden, in der Pleite befinden. Sie haben gerade gesagt, menschliche Schicksale stehen da im Vordergrund.
Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt die Fälle, wo man sagen muss, das sind vielleicht Marktausscheider, da gibt es Produkte, da gibt es einfach keinen Markt mehr. Und da muss ich natürlich dann auch rechtzeitig die Reißleine ziehen und muss natürlich den Betroffenen dann sagen, da ist vielleicht jetzt ein schneller Schnitt das Richtige und ich würde da kein Geld mehr aus der Familie reinstecken, weil sie werden das Geld, das sie haben, werden sie mit diesem Unternehmen verbrennen. Gibt es auf der anderen Seite natürlich das andere Extrembeispiele, die Fälle, wo man vielleicht mit einem Aufbau eines Werkes oder anderen Themen vielleicht eine wirtschaftliche Fehleinschätzung getroffen hat, wo ich dann in der Sanierung eben bestimmte chirurgische Einschnitte machen kann, um dem Unternehmen dann damit zu helfen.
Sie beraten Unternehmen in der Krise, in der Pleite, bei der Sanierung, bei der Restrukturierung. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie menschlich das auch ist, welche menschlichen Schicksale dahinter stehen. Wie kann ich mir da Ihre Rolle vorstellen als Fachanwalt, der dann das Unternehmen berät? Müssen Sie da gleichzeitig Stütze sein, seelische, aber auf der anderen Seite auch eiskalt?
Ja, auf jeden Fall menschliche Stütze. Ich meine, am einfachsten ist immer, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Meine Kinder fragen das ab und zu mal, dann sage ich immer.
Vier Stück, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Will ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen.
Ja, gerne. Dann sage ich immer, ich bin eigentlich so eine Art wie ein Architekt, muss man sich das vorstellen. Zu mir kommt ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein Gesellschaft und sagt, ich habe hier ein Problem. Und dann ist meine Aufgabe, wie so ein Bauwerk zu errichten. Wie können wir denn gemeinsam aus dieser Krisensituation wieder rauskommen? Es gibt aber auch natürlich für einen Architekten unlösbare Aufgaben und sagt, hier kannst du nicht bauen. Und das muss ich natürlich ganz genauso sagen.
Aber sind Sie dann auch Lebenshelfer? Also sind Sie auch die Schulter, an der sich dann die Pleitegegangenen ausheulen?
In dieser Phase arbeitet man extrem zusammen. Man ist extrem eng. Auch die Leute haben immer meine Handynummer. Die rufen mich Tag und Nacht an, auch am Wochenende. Das gehört zum Job dazu, weil da ist natürlich häufig auch eine Spur Verzweiflung drin. Und natürlich muss man auch unangenehme Wahrheiten mal aussprechen. Ich hatte jetzt einen Fall, Familienunternehmen in der 5. oder 6. Generation, wo man aber gesehen hat, es bringt nichts, wenn die Erben hier nochmal Geld reinstecken, weil die werden dieses Geld verbrennen. Und da ist zum Beispiel dann gegen den Rat gehandelt worden. Es ist dann später zur Insolvenz gekommen. Nur für die Familie natürlich mit verheerenden Folgen, weil man das Ersparte da noch reingesteckt hat. Das kann auch mal sein.
Wenn Sie solche Unternehmenssanierungen machen, also wen vertreten Sie da im juristischen Sinne? Die Unternehmen, die Arbeitnehmer oder vielleicht auch alle? Also so auf wessen Seite stehen Sie?
In aller Regel auf Seiten des Unternehmens, dass das Unternehmen mich beauftragt, gemeinsam mit betriebswirtschaftlichen Beratern da eine Sanierungsidee zu entwickeln. Teilweise auch Vorstände und Geschäftsführer, die einfach sagen, ich möchte kein Haftungsrisiko haben. Das Haftungsrisiko in Insolvenzsituationen ist extrem hoch für die Organe. Teilweise auch die Gesellschafter, die sagen, ich traue dem Vorstand nicht. Ich möchte mal schauen, was macht der da eigentlich, berate mich hier.
Haben Sie da manchmal das Gefühl, auch wenn Sie so ein Unternehmen jetzt zum Beispiel haben, da wurden einfach ganz viele Fehler gemacht. Ja, das Unternehmen ist jetzt irgendwo in die Insolvenz oder in die Pleite geraten, wo Sie das Gefühl haben, ich vertrete hier eigentlich gerade die Falschen, ich müsste eigentlich jemand anders vertreten, oder sind Sie da wirklich ganz gerade?
Naja, es gehört zum Leben und zum Wirtschaften dazu, dass man Fehler macht. Also ich mache auch jeden Tag vielleicht Fehler. Jeder macht Fehler jeden Tag. Und ich gehöre nicht zu denen, die dann immer auf die Unternehmer mit dem Finger zeigen und sagen, ja, was ihr da in der Vergangenheit alles falsch gemacht habt. Viele Entscheidungen stellen sich im Nachhinein als falsch dar. Das ist so. Und teilweise wurde natürlich vielleicht auch aus Unkenntnis wurden Fehler gemacht. Aber das ist nicht vorrangig meine Aufgabe, mit dem Finger zu zeigen, sondern eher eine Idee zu entwickeln. Wie können wir denn trotz dieser Fehler nach vorne schauen? Wie können wir das Beste draus machen? Aber klar, natürlich, ich rate auch manchmal dem Gesellschafter, tausche das Personal, tausche das Führungspersonal aus, weil so werden wir hier nicht weiterkommen.
Wie hoch ist der Stellenwert, Arbeitsplätze zu sichern in Ihrer Rangfolge? Also wenn es dann darum geht, das Kapital und die Firma ans Zeuche und natürlich auch die Arbeitnehmenden, weil das sind ja auch menschliche Schicksale.
Ja, natürlich, das steht ist eines der ganz wesentlichen Ziele, dass man möglichst viele Arbeitsplätze erhält. Das ist ja ganz klar. Man hat da jeden Tag in den Sanierungssituationen Dialog mit Betriebsrat, mit den Gewerkschaften. Das ist auch gar kein Gegeneinander, sondern man hat da oft ganz gemeinsame Interessen und versucht, da eine Idee zu entwickeln. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen. Auf der einen Seite das Kapital, wo der Restrukturierungsanwalt dazugehört, auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Das geht häufig sehr, sehr partnerschaftlich.
Da kam direkt eine Frage, bezogen auf unser Gespräch bis hierhin, von SWR1-Hörer Steffen aus Auenwald. Und der fragt, warum werden Insolvenzen eigentlich von privaten Anwälten, / Insolvenzverwaltern abgewickelt? Die stecken sich, Zitat, das bisschen Geld, was noch in der Firma zu holen ist, in die eigenen Taschen, und die Gläubiger, die schauen in die Röhre. Warum wird das nicht von zum Beispiel Beamten übernommen, die ihr Gehalt bekommen und keinerlei persönliche Interessen in so einem Fall haben? Frage an Sie, Herr Schäffler, wie halten Sie Ihre persönlichen Interessen aus sowas raus?
Ja, sehr berechtigte Frage. Das ist ja auch was häufig in der Öffentlichkeit so kolportiert wird. Also zum einen ist der Staat natürlich stark beteiligt bei der Abwicklung von Insolvenzen, nämlich über das Insolvenzgericht. Das Insolvenzgericht ist bei Insolvenzen der Chef im Ring, bestimmt, wer wird Insolvenzverwalter, lässt sich Berichte erstellen, und wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, kann das auch dahin führen, dass mal ein Insolvenzverwalter zum Beispiel abberufen wird. Zweiter Punkt, warum wird das der Staat nicht über Beamte, Insolvenzverwalter? Nun, die Insolvenzverwaltung ist eine hochrisikoreiche unternehmerische Tätigkeit. Teilweise werden Betriebe über Monate, teilweise auch über Jahre fortgeführt. Und das ist nicht Aufgabe des Staates, so eine hohe Risikotätigkeit hier vorzunehmen. Und wie halte ich meine Interessen sauber? Nun, wer berät, darf nicht Insolvenzverwalter sein. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. Wenn ich in einen Fall reinkomme, ist meine komplette Kanzlei, also alle 70 Anwälte, sind sofort verbrannt und können die Insolvenzverwaltung nicht machen. Das ist ganz striktes Compliance-Regime. Das wird häufig übersehen.
Also damit ist die Frage auch beantwortet, warum das keine Beamten machen. Also im Grunde genommen der Staat diese Aufgabe nicht übernimmt. Ja. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage und die muss ich jetzt einfach so blind stellen, weil sie gerade reinkam. Die kommt von Michael Zellner, ein ganz anderes Thema. Der möchte nämlich wissen, ob Sie, Herr Schäffler, ein entfernter Verwandter von Rick Astley sind, Musiker. Er würde sich deshalb gerne einen Song darüber, also von Rick Astley wünschen. Ich weiß nicht, wo diese Frage herkommt, aber vielleicht können Sie es mir erklären. Gibt es da einen Zusammenhang? Heißt der mit bürgerlichem Namen irgendwie Schäffler?
Ich nehme das einfach als Kompliment.
So machen wir das. Okay, dann sprechen wir jetzt über den Batteriehersteller Warta, der ja pleite gegangen ist, kommt aus Ellwangen. Das ging viel durch die Medien, hat für viel Betroffenheit gesorgt. Warta ist ein Traditionshersteller, gibt es seit Ende 19. Jahrhundert, ist ein Stück deutsche Unternehmensgeschichte. Sie haben den Warta bei der Sanierung beraten. Können wir mal kurz die Geschichte dieses Abstiegs mal kurz rekapitulieren? Was ist da passiert bei Warta?
Also zunächst ist es ein Mandat, da muss ich mich an das Mandatsgeheimnis halten, aber ich darf natürlich rekapitulieren, was ohnehin öffentlich ist.
Steht ja alles in der Zeitung.
Genau, steht alles in der Zeitung.
Nicht alle, die jetzt zuhören, auch parat haben.
Genau, also man hat hier stark drauf gesetzt, man hat hier bestimmte Geschäftsbereiche sehr stark aufgebaut, insbesondere kleine Zellen für portable Hörgeräte.
Zum Beispiel von Apple.
Sagen Sie. Jedenfalls, man hat auf dieses Marktfeld sehr stark gesetzt, hat große Maschinenhallen, Maschinenstraßen da entsprechend aufgebaut. Und die Erwartungen haben sich dann nicht so erfüllt, wie man sich das versprochen hat. Das heißt, die Umsätze sind in diesem Bereich sehr volatil geblieben, sind nicht so stark gekommen, wie man das vorausgesagt hatte, sodass bestimmte Investitionen einfach sich nicht so gerechnet haben, wie man eigentlich das haben wollte. Was dazu geführt hat, dass man natürlich für die Investitionen musste man Schulden machen und die entsprechenden Erträge waren dann nicht da. Das war eines der großen Probleme.
Ich frage Sie jetzt mal, Herr Schäffler, als Mensch und nicht als Anwalt, wie kann es sein, dass nach 170 Jahren fast Unternehmensgeschichte, habe ich jetzt richtig gerechnet, ja, so ein Unternehmen dann in so eine Schieflage gerät? Ist das nicht irgendwas, was nach 170 Jahren eigentlich nicht passieren soll?
Naja, Sie müssen sehen, dass sich jeden Tag, auch bei Warta und bei allen anderen Unternehmen, jeden Tag gibt es Veränderungen. Der Markt ändert sich, die Anforderungen werden jeden Tag anders. Es muss jeden Tag, wird sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt. Das heißt, das, was vor 10, 15 Jahren vielleicht der große Renner war, das ist heute möglicherweise gar nicht mehr gefragt. Das heißt, ich muss mich ständig, jeden Tag aufs Neue dem Wettbewerb stellen. Und da hilft mir natürlich die Geschichte nur bedingt.
Ich glaube, das fing an durch die Medien zu gehen 2022, dass Warta in tiefen Überschuldungsproblemen steckt. Wann kamen Sie da ins Spiel?
Wir kamen Ende 2023, hatten wir den ersten Kontakt.
Und haben dann ja Warta auch vor dem Begriff Insolvenz bewahrt, also vor der Insolvenz bewahrt. Ich weiß nicht, ob Sie das waren oder ein Gesetz hat es möglich gemacht, nämlich das sogenannte STAROG, also Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, ein bisschen sperriger Begriff. Nach diesem Gesetz haben Sie das Unternehmen beraten und auch geholfen bei der Sanierung. Und man legt bei Warta auch großen Wert darauf, den Begriff Insolvenz nicht zu verwenden. Warum ist es so wichtig, diesen Unterschied festzumachen? Insolvent, nicht insolvent zu sein?
Naja, weil das STAROG, nachdem Warta jetzt saniert wurde, ist eben kein Insolvenzverfahren. Es gibt keinen Insolvenzverwalter. Es ist im Prinzip eine Sanierung in Eigenregie. Und dieses Thema STAROG wird immer dann relevant, wenn tatsächlich hauptsächlich bei den Fremdkapitalgebern, das heißt Kreditinstituten, wenn es da, sagen wir, eine zu hohe Verschuldung gibt und man dann in diesem Kreis quasi dort das Problem lokalisiert und dann muss es auch dort gelöst werden. Die ganzen anderen, die normalerweise eine Rolle spielen, sind es die Lieferanten, die Arbeitnehmer, die bleiben alle außen vor und das ist der große Unterschied. Von der Insolvenz sind Arbeitnehmer, Lieferanten, Kunden, alle sind betroffen, beim STAROG nicht.
Also das ist der große Unterschied.
Das ist der große Unterschied.
Also insofern kann man davon Glück sprechen, dass man dieses Gesetz anwenden konnte, weil es ja noch nicht so alt ist. Sprechen wir gleich drüber. Einmal noch eine Frage als Mensch, Herr Schäffler. Im Fall Warta, wir haben gerade gesagt, ein Stück deutsche Unternehmensgeschichte im Guten und im Schlechten. 170 Jahre Unternehmensgeschichte bringen bei aktuellen Problemen einem auch nichts. Das haben wir gelernt. Wie schmerzhaft ist denn trotzdem ein solcher Zustand der Pleite und dieser Prozess der Sanierung?
Naja, dieser Sanierungsprozess ist ja ein Blick nach vorne. Es gibt ein Gutachten dann, wo für bestimmte Maßnahmen eben aufgeschrieben werden. Was kann man tun, um das Unternehmen wieder richtig nach vorne zu bringen, dass es eben aus der Pleite rausgeführt wird? Insofern sehe ich das einen als einen positiven Prozess an. Auch in Zusammenarbeit hier beispielsweise mit Banken. Das war in den Medien, die dann auf sehr viel Geld verzichtet haben, einfach um dem Unternehmen zu helfen. Mhm. Und hier Teil dieses Prozesses zu sein, das macht schon auch Spaß. Das ist nervenaufreibend, aber macht auch Spaß.
Ja, klingt jetzt so samariterhaft. Da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Dieses Staruk, also dieses Stabilisierungsgesetz, das ist ja genau Ihre Spezialisierung. 4,5 Jahre ist das erst alt, ist ja noch sehr jung für was Juristisches, muss man sagen. Das kam vor Warta, habe ich zum Beispiel rausgefunden, bei der Modefirma Gary Weber zum Einsatz. Mhm. Welche Kriterien müssen denn da erfüllt sein, dass ich nicht insolvent werde, sondern in so ein Restrukturierungsverfahren darf als Unternehmen?
Ich muss drohend zahlungsunfähig sein. Das heißt, innerhalb der nächsten 2 Jahre muss planerisch eine Liquiditätslücke auftreten. Das ist das eine. Mhm. Das heißt, eine Krise, die bevorsteht, beziehungsweise eine Liquiditätskrise, die schon da ist und die irgendwann in der Zukunft zu einer Unterdeckung führt. Aber das darf nicht so weit fortgeschritten sein, dass ich jetzt schon kein Geld mehr habe. Man möchte denjenigen belohnen, der frühzeitig kommt und nicht bis zum Letzten quasi weiter wirtschaftet und das Unternehmen gegen die Wand fährt.
Dann bin ich insolvent, wenn ich akut zahlungsunfähig
bin. Genau, wenn ich akut zahlungsunfähig bin, gibt es keinen Staruk.
Kritik an Staruk gibt es auch, nämlich dass man damit bestimmte Interessensgruppen einfach übergehen kann, zwangsweise zum Beispiel. Da ist von zwangsweisen Eingriffen in Gesellschaftsrechte die Rede. Was ist da dran?
Ja, die Kritik ist bekannt. Da mache ich mich auch regelmäßig angreifbar, weil ich da eine sehr klare Position habe. Hier, dieses Staruk findet nur dann Anwendung, wenn ein Unternehmen schon drohend zahlungsunfähig ist. Das heißt, in aller Regel sind die Gesellschaftsanteile dann auch nichts mehr wert. Die Gesellschafter hätten vorher die Chance gehabt, sich drum zu kümmern. Und wenn es so ist, dass ich die Banken und andere brauche, um das Unternehmen zu retten, dann müssen die Interessen des Gesellschafters zurücktreten.
Ich komme nochmal drauf zurück. Eine traditionsreiche Firma, viel Know-how, Innovationskraft, eigentlich toll aufgestellt in einem Zukunftsgewerbe, nämlich Batterien, die auch jeder kennt. Wo waren denn da die Ursachen? Also die Firma selber, oder oft wird da gesprochen, da gab es eine Cyberattacke bei Warta, die hat den Abstieg ausgelöst. Andere sprechen da aber auch von Managementfehlern und zu abhängig gemacht von einem Kunden, den Sie vorher nicht nennen wollten. Ich habe ihn genannt Apple. Für deren Produkte hat man ganz kleine Akkus geliefert. Und dann gab es aber auch noch die zu hohen Dividenden, die ausgezahlt wurden. Wurden zu hohe Dividenden ausgezahlt?
Das kann ich nicht beurteilen. Es war alles vor meiner Zeit. Es wurden Dividenden ausbezahlt. Das ist öffentlich bekannt, ob die zu hoch waren. Es wurde alles geprüft natürlich durch Wirtschaftsprüfer. Also gibt es jedenfalls juristisch keinerlei Anhaltspunkte, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Mhm. Und es ist auch keine Seltenheit. Sowas kann vorkommen, dass man einfach noch an den Wachstumspfad glaubt und dann schüttet man Dividenden aus und hinterher entwickelt sich es aber doch anders. Sowas kann passieren.
Aber dieses Detail ist gleich nochmal wichtig. Von Uwe aus Dinkelsbühl kam eine Frage, nämlich 1 bis 2 Jahre vor der Warta-Pleite gab es eine sehr große Summe vom Bund, sagt er, und soweit er weiß auch vom Land Baden-Württemberg, soweit richtig, die Warta bekommen hat, können Sie nichts zu sagen. Er sagt es, aber Sie widersprechen auch nicht. Und diese Summe war, soweit er weiß, für Innovationen gedacht. Wird denn so eine, und das ist jetzt die Frage, so eine Geld vom Staat in so eine Neustrukturierung mit einbezogen? Oder macht man da keinen Unterschied, wo das Geld herkommt?
Das wäre einbezogen worden, wenn es eine Insolvenz gewesen wäre. Weil in eine Insolvenz werden alle Gläubiger einbezogen. Wir haben aber ein außergerichtliches oder ein Staruk-Verfahren gemacht, was keine Insolvenz ist. Und dann kann man sich die Gläubiger im Prinzip raussuchen. Wen möchte ich einbeziehen? Und das Land und der Bund waren hier nicht beteiligt. Mhm. Es waren im Wesentlichen die Banken.
Okay, dann gehen wir die Geschichte mal weiter ins Detail. Der Einstieg von Porsche kam ja dann. Die sind mit 30 Millionen da reingegangen. Also haben wir Kapital gegeben. Und bei denen läuft es ja auch alles andere als rund, muss man sagen. Also wie kam denn sowas zustande und warum ist das sinnvoll?
Naja, dass es für Warta sinnvoll ist, wenn ein großer Automobilist hier einsteigt mit einem mit einer starken Marke, das versteht sich von selbst. Das ist natürlich für das Vertrauen auch am Markt ist es ganz wichtig. Es gibt strategische Vorteile, wenn man, das ist ja auch bekannt, wenn man da auch zusammenarbeitet in bestimmten Bereichen. Und wenn man hier so einen starken Ankerinvestor hat, das kann eigentlich nur gut sein für so ein mittelständisches Unternehmen.
Mhm. Wir sind da jetzt bei der Restrukturierung natürlich jetzt im Bereich, wo man eiskalt sein muss. Da müssen Leute auf Geld verzichten bei so einer Restrukturierung, weil ja das Geld, die Überschuldung da ist. Und irgendwo, man nennt das, glaube ich, einen Schuldenschnitt, der da gemacht werden muss. Da haben zum Beispiel Banken auf Geld verzichtet. Mhm. Im Fall Warta sollen es knapp 280 Millionen sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wo geht dieses Geld hin? Ist es verpufft weg?
Ja, aus weg.
Und sowas akzeptieren die Banken einfach so? Oder haben die keine andere Wahl?
Das ist eine relativ rationale Entscheidung dann. Also man macht hier in solchen Fällen eine sogenannte Vergleichsrechnung. Das heißt, man denkt nicht, was habe ich reingegeben, sondern was ist eigentlich noch da? Was sind denn die beiden Alternativen? Die Alternative hier wäre, das ist auch öffentlich bekannt, wäre die Insolvenz gewesen. Das heißt, es gibt dann eine Berechnung, wie kommen die Banken in einer Insolvenz raus? Und dann ist es die Aufgabe des Restrukturierers, also auch meine Aufgabe, da eine Lösung anzubieten, die die Gläubiger besser stellt. Das müssen nicht 100% sein, aber natürlich muss es besser sein als diese, als das Vergleichsszenario.
Also mit anderen Worten, das Geld wäre sowieso weg gewesen.
Wenn es zur Insolvenz gekommen wäre, wäre ein Großteil des Geldes auch da weg gewesen, ja. Mhm.
Haben denn die Banken was von so einem Restrukturierungsverfahren?
Ja, weil sie werden besser gestellt als im Worst Case, nämlich als in der Insolvenz. Mhm. Ich darf durch so eine, durch so ein Sanierungsverfahren niemand schlechter stellen als in der Insolvenz. Das ist die Voraussetzung.
Wir sind mitten in der Geschichte von Warta, Batteriehersteller aus Ellwangen, und die Geschichte des Falls von Warta mit dem Rechtsanwalt Dr. Frank Schäffler, der Warta beraten hat bei der Restrukturierung. So, die Geschichte geht weiter. Porsche ist eingestiegen. Es gab noch einen Großaktionär, einen Österreicher, Michael Theuner, hat 50,1% der Aktien gehabt. Die beiden sind jetzt Gesellschafter. Das Unternehmen ist von der Börse genommen worden. Gleichzeitig mit der Sanierung gab es eine quasi Enteignung der Kleinaktionäre, denn das Grundkapital der Warta wurde auf null reduziert. Der Konzern hat seine Börsennotierung verloren. Eine Kompensation gab es nicht, aber viel Kritik. Das klingt jetzt beim Durchlesen erstmal nach unfairer Behandlung.
Ja, wenn Sie das so wie Sie das vortragen, aber wenn man ins Detail mal reinschaut, ist es nicht unfair. Und da muss ich jetzt einfach die nüchterne Brille des Sanierers aufsetzen. Wir haben die Situation, dass die Aktionäre aus dem Geld waren. Die Aktien waren wertlos. Da gibt es mehrere Gutachten dazu. Das ist auch öffentlich bekannt. Und in so einer Situation stellt sich einfach eine Frage. Geht man in die Insolvenz, in der die Aktionäre auch nichts bekommen, oder versucht man eine vorinsolvenzliche Lösung, wie hier bei Warta, wo man eben viele andere, nämlich die Mitarbeiter, die Lieferanten etc., die von der Insolvenz immer betroffen sind, wo man die eben schützen kann. Und ja, den Weg ist man beschritten.
Ja, Sie zeichnen da die Insolvenz immer so als das, was man unbedingt vermeiden muss. Nur jetzt aus dem Blick der Kleinaktionäre, da ist einer, der hat 51% der Aktien, der ist jetzt Teilhaber, und die 49,9, was ja unwesentlich weniger ist, sind raus und haben gar keine Kompensation. Die haben ja auch Geld ins Unternehmen gesteckt. Also wie kann man das rechtfertigen, das eine und das andere?
Naja, der Ankerinvestor, der vorher Mehrheitsaktionär war, der musste sich ja die Aktien auch wieder neu kaufen. Also das, was der ursprünglich reingesteckt hat, das ist genauso weg wie bei den Kleinaktionären. Da wird niemand besser behandelt. Nur, was richtig ist, der Ankeraktionär, der hat die Chance bekommen, sich wieder neu zu engagieren. Nur an der Stelle kommt natürlich auch Kritik hoch von den Kleinaktionären, die sagen, warum habt ihr eigentlich uns nicht gefragt? Warum ist eigentlich mit uns nicht verhandelt worden? Da muss ich ganz klar sagen, wir haben hier einen Prozess, der unter hohem Zeitdruck zum Erfolg geführt werden muss, weil es sonst tatsächlich in die Insolvenz kippt. Und da ist es dann Aufgabe des Managements, zusammen mit den Kreditgebern und den Investoren zu sagen, mit wem setzt man sich an den Tisch. Und wenn hier die Meinung vorherrscht, wir kommen nur durch die Tür, wenn wir uns hier mit dem Ankeraktionär zusammensetzen, dann ist es für diejenigen, die eben wertlose Aktien haben, ist es zu respektieren. Das sind komplexe Vertragswerke, die alle unterschrieben werden müssen. Das hätte mit einer Vielzahl von kleinen Aktionären einfach nicht funktioniert.
Das ist natürlich so ein bisschen die Drohung mit der Keule jetzt auch, weil es gab ja, also Staruk, über das wir vorhin gesprochen haben, macht es ja überhaupt erst möglich. Und das hat ja zum Beispiel diesem Gesetz eingebracht, das Unwort des Jahres zu sein an der Börse. Ich glaube, die Düsseldorfer Börse hat diesen Begriff geprägt.
Das habe ich auch scharf kritisiert.
Das haben Sie scharf kritisiert. Aber Sie als Berater, trotz alledem, also da müssen Sie jetzt eiskalt sein an der einen Stelle. Aber das geschieht ja gegen den Willen von Leuten, die vielleicht auch, also ich frage mich halt, setzt man da nicht das falsche Signal, also für die Aktienkultur in Deutschland auch, zu sagen, wenn Menschen mit Aktien privat auch ihren Lebensabend vielleicht vorsorgen wollen, mit ein paar tausend ersparten Euro da reingegangen sind, die sind jetzt weg. Also haben Sie da zumindest ein Gefühl zu?
Natürlich, und es tut mir leid, ich habe an der Börse auch schon Geld verloren. Nur an der Stelle muss man sagen, das Geld ist nicht weg durch das Daruk. Und das ist das große Missverständnis. Und deswegen finde ich auch die aus meiner Sicht sehr polemische Aussage Unwort des Jahres verfehlt. Das Geld war vorher weg. Das Geld war weg, weil das Unternehmen schwer in der Krise war, weil das Unternehmen drohend zahlungsunfähig war. Deswegen war das Geld weg. Und das Daruk ist nur eine andere Form, wie man hier saniert. Mhm. Die Alternative, Sie sagen, das ist ein Druckmittel, aber wäre tatsächlich die Insolvenz gewesen und da hätte kein Aktionär auch nur einen Cent bekommen.
Ja, viele Aktionäre haben sich hier gemeldet, unter anderem auch eine Aktionärin, die aber anonym bleiben möchte, die uns ihre Geschichte erzählt. Zum Beispiel auch, dass die Kleinanleger eben von der Möglichkeit nichts wussten, dass sie zum Beispiel ihre Umstrukturierung auf ihre Aktien verlieren würden. Staruk ist noch neu, dieses Gesetz. Ist das vielleicht auch eine undichte Stelle an der Stelle, dass man da einfach über Leute hinweggehen kann? Würden Sie das im Nachhinein sagen? Das ist falsch oder ist das genau der Punkt, der wichtig ist bei diesem?
Das ist genau der Punkt, der wichtig ist, weil es geht darum, im Staruk neue Geldgeber zu finden. Man ist in der Krise und man braucht neue Geldgeber. Und das muss Sache der Gläubiger und des Managements sein, sich den besten Weg für ein Unternehmen, den besten Weg zu suchen. Niemand hat ein Anrecht drauf, hier neuer Teilhaber zu werden. Das ist einfach eine Frage der Zweckmäßigkeit. Wie bringe ich am ehesten schnell Geld ins Unternehmen rein? Mhm. Und das funktioniert nicht, wenn ich da mit einer Vielzahl von Leuten verhandeln muss. Das geht nicht.
Staruk, dieses neue Gesetz, nachdem restrukturiert wurde und das auch möglich macht, dass man zum Beispiel gegen den Willen einzelner Interessensgruppen Dinge durchsetzen kann. Wie vermeide ich denn, ist es da auch drin enthalten, dass nach so einem Restrukturierungsverfahren wie bei Warta die gleichen Fehler oder vielleicht auch nochmal andere Fehler gemacht werden und das Unternehmen dann schon bald wieder schlecht dasteht und die nächsten 60 Millionen verbrannt sind?
Ich kann natürlich zukünftige Fehler in keiner Weise vermeiden. Aber was das Verfahren natürlich mit sich bringt, ist ein absoluter Fokus und eine ganz ehrliche und offene Bestandsaufnahme, wo man steht und was man besser machen muss. Was sind die konkreten Sanierungsschritte? Das ist jetzt völlig weg vom Warta. Bei Staruk gibt es einen ganz konkreten Sanierungsplan. Der muss abgearbeitet werden. Und es gibt eine Planung nach vorne. Wenn diese Planung nicht zeigt, dass ich aus heutiger Sicht nachhaltig saniert bin, das heißt auf Dauer durchfinanziert, dann bekomme ich den Stempel des Gerichtes nicht für einen Staruk-Beschluss. Das funktioniert ja nicht.
Mhm. Gibt es da eine Nachweispflicht? Also muss man dann da auch Berichte abliefern? Weil was ja natürlich nicht so wünschenswert wäre, ist, dass nach so einem Verfahren in 2 Jahren die Schlagzeilen wieder von vorne losgehen.
Es gibt keine Berichtspflicht jetzt über Jahre hinweg, sondern wenn der Beschluss da ist, der den Plan bestätigt, dann ist das Verfahren relativ schnell danach auch abgeschlossen. Aber im Vorfeld wird es natürlich genau geprüft. Und das darf man ja sich nicht so vorstellen, dass hier der Restrukturierungsanwalt so einen Plan macht im stillen Kämmerlein, sondern sowas wird abgestimmt mit natürlich Bankenvertretern, mit Vertretern sonstiger Interessengruppen, mit dem Gericht. Es gibt einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, der Restrukturierungsbeauftragte, wo man auch Bericht erstatten muss, der prüft es auch nochmal genau. Also das wird verschiedentlich geprüft und nur wenn alle sagen, Daumen hoch, das machen wir, dann kann so ein Staruk erfolgreich sein. Und diejenigen, die auf Geld verzichten, das darf man ja nicht vergessen, da brauche ich ja immer die Mehrheit auf meiner Seite. Ich kann das ja nicht gegen die Mehrheit organisieren, sondern es ist immer Staruk heißt, die Mehrheit unterstützt das Ganze und nur die wenigen, die Minderheit, die sich entgegenstellt, manche sagen auch Akkordstörer, diese Akkordstörer kann ich mit dem Staruk in die Schranken weisen.
Kann Staruk denn verhindern, dass ich beispielsweise Einzelne, also wenn man mal so 1 und 1 zusammenrechnet, dann sieht man da ja den Einzelaktionär mit 51% und hohe Ausschüttungen. Das heißt, im Grunde genommen hat der ja nur seine Ausschüttung reinvestiert und jetzt 50% vom Unternehmen. Oder ist es zu einfach gedacht?
Na, das ist zu einfach gedacht, weil wir schauen eigentlich wenig zurück. Wir sagen in der Situation, uns geht möglicherweise in 3 bis 6 Monaten das Geld aus. Wer ist in dieser Situation, in einer Hochrisikophase, wer ist in dieser Situation bereit, Geld zu investieren? Und zwar so viel, dass es auch vom Prozess her zum Ziel führt. Das heißt, ich brauche wenige Verhandlungspartner, die bereit sind, einen sehr hohen Kapitalbetrag zu stemmen. Und ob das dann am Ende der Altaktionär ist oder neuer Investor oder nochmal eine Bank oder wer auch immer, das ist erstmal sekundär. Es geht darum, schnell Geld zu organisieren, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Man muss sich das vorstellen wie auf der Intensivstation. Das ist eine Blutung und die muss gestoppt werden.
Ein Fazit mal dazu, was kann man denn lernen aus dieser Blutung, die gestoppt wurde, aus diesem Warta-Crash?
Also ganz generell ist es immer sinnvoll,
relativ frühzeitig, wie beim Arzt auch, relativ frühzeitig zu kommen, weil dann hat man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich den Zeitpunkt verschlafe, komme zu spät, dann ist unter Umständen die Krise schon so weit fortgeschritten, dass ich gar nichts mehr machen kann. Im Prinzip, wenn Sie jetzt mich nochmal auf Vata ansprechen, da ist man natürlich rechtzeitig gekommen, weil wir haben jetzt den positiven Bescheid. Das Dahog ist erfolgreich abgeschlossen. Wenn man länger gewartet hätte, wäre das nicht mehr möglich gewesen.
Aber wäre es nicht noch besser, noch früher zu kommen, also so eine Art Frühwarnsystem einzuführen, vielleicht Management, Unternehmen, auch Aktionäre, Dividenden, all diese Komponenten von auch Verdiensten, also Bereicherungen, die da auch stattfinden, vielleicht mehr zu kontrollieren?
Also ganz generell ist ein Frühwarnsystem sinnvoll. Das war ursprünglich auch im Starhawk ja mal so vorgesehen. Ist dann leider wieder etwas in den Hintergrund getreten. Aber das wäre tatsächlich ein Punkt, der Unternehmen sehr helfen würde. Man muss aber sagen, im großen Bereich jetzt beispielsweise Warta, das ist ja immer professionell gemanagt, da gibt es Wirtschaftsprüfer und alles Mögliche. Aber gerade im mittelständischen Bereich erlebe ich es leider häufig, dass man nicht so die Frühwarnindikatoren ernst nimmt.
Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr knapp 20.000 Unternehmen verloren. Die Pleite des Batterieherstellers Warta steht auch dafür exemplarisch für den Zustand der Wirtschaft. Das sind ungefähr 16%, die da Anstieg gewesen sind im Bereich Insolvenz laut Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Manche sprechen sogar von mehr als 20%. Jurist Frank Schäffler ist bei uns in SWR1 Leute. Sie machen Unternehmensstrukturierung. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Immer mehr Pleiten?
Ja, vor allem bei uns im Südwesten. Also ich glaube, da ist der Anstieg sogar noch stärker. Ich würde vielleicht in einem Punkt korrigieren. Eine Unternehmensinsolvenz heißt jetzt nicht, dass das Unternehmen verloren geht. Das ist leider schon auch häufig der Fall, aber lange nicht in jedem Fall. Das Ziel ist ja immer heutzutage, dass man sagt, okay, was ist das Problem? Wir versuchen zumindest den gesunden Kern zu erhalten und dann durch einen Verkauf oder auf andere Art und Weise, sag mal, das Unternehmen dann trotzdem am Leben zu halten. Mhm. Und sofern es einen Markt gibt und es kein Marktausscheider ist, dann gelingt es auch häufig.
Aber das sind ja dann oft auch langwierige Prozesse, die dann da bevorstehen. Aber was ist denn Ihre Erfahrung? Also können Sie sich vor Arbeit kaum retten? Spüren Sie diesen Anstieg? Kriegen Sie mehr Anfragen?
Ja, wir kriegen deutlich mehr Anfragen. Wir haben natürlich immer eine gewisse Auslastung, aber wir merken schon, dass auch jetzt größere Unternehmen vermehrt auch mal anrufen. Und häufig ist es ja gar nicht so, dass man dann lange tätig ist und man tauscht sich mal aus, man führt ein Gespräch, man gibt mal vielleicht den einen oder anderen Hinweis und dann geht man auch wieder auseinander. Aber das deckt sich schon mit unserer Wahrnehmung.
Wo erleben Sie denn die Ursachen der Wirtschaftsflaute? Weil Oliver aus Bad Boll, SWR1-Hörer, der schreibt uns, weil wir vorhin über mögliche Managementfehler bei Warta gesprochen haben, er sagt, hier wird nur darüber gesprochen, wie sieht es denn mit Staat und Regierung aus? Schlechte Rahmenbedingungen werden da geschaffen, hohe Energiekosten, Bürokratie und ideologischer Klimaschutz, der alle mit Milliarden belastet, schreibt er. Es muss doch an die Ursachen gedacht werden. Also diese Trias aus Bürokratie, Energiekosten, ich würde jetzt mal die Ideologie da rausnehmen und würde sagen, Fachkräftemangel als drittes. Ist das auch die Ursache, die Sie sehen? Oder die Ursachen?
Ja, das sind zwei, drei von mehreren Ursachen. Ich meine, wir haben natürlich hier auch rein lokal schon gesehen, viel mit der Automobilzulieferindustrie auch zu tun. Da ist natürlich eine gewisse Unsicherheit, weil wir doch alle da in einem Transformationsprozess stecken. Und das muss ein Unternehmen, ein Zulieferer erstmal verkraften. Es sind in der Regel ja nicht so üppige Margen, die hier verdient werden. Und wenn dann eine Krise kommt, dann ist es natürlich immer schon so, dass es dann auch direkt durchschlägt. Dann habe ich natürlich eine Marktstagnation im Moment, was viele hier für Probleme stellt. Und natürlich dann die ganze Nachwirkungen der Lieferkettenproblematik. Und wenn man das zusammennimmt, dann ergibt es schon im Moment einen etwas üblen Cocktail.
Oder arbeiten wir zu wenig, Herr Schäffler? Was halten Sie denn vom aktuellen Vorstoß vom Kanzler Friedrich Merz, der die Erhöhung der Wochenarbeitszeit vorschlägt? Frage ich Sie jetzt als Mensch, nicht als Anwalt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also
Sie arbeiten wahrscheinlich nicht zu wenig.
Nein, und ich komme jetzt gerade aus dem Krankenhaus, weil ich einen kleinen Eingriff hatte. Und die Menschen, die ich dort erlebt habe, da arbeitet niemand zu wenig. Also das kann man deswegen, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Das ist ja statistisch hergeleitet, wenn man so, was die Wochenarbeitszeit jetzt statistisch gesehen in Europa angeht. Da kam mit der Schweiz zum Beispiel, dass man dann sagt, da hat man etwas Nachholbedarf.
Welche Rolle spielt denn Geld bei dieser ganzen Geschichte? Also Sie haben ja viel mit Kapitalflüssen zu tun, mit Aktionären, mit Anlegern, mit dem sogenannten Venture Capital. Ist das weniger geworden? Also die Geldflüsse, spielen die da auch eine Rolle, dass bei den Unternehmens, sag ich mal, Pleiten und auch Insolvenzen?
Also Geld spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Also wenn, wie gesagt, jemand sagt, mein Unternehmen geht jetzt in die Krise oder geht jetzt, sag mal, in so einen Sanierungsprozess rein, dann ist es natürlich gut, wenn man hier als Unternehmer noch eine gewisse Schatulle hat, weil so eine Restrukturierung kostet auch, das ist klar. Und um solche Maßnahmen dann umzusetzen, ist es gut, wenn man tatsächlich noch was auf der Seite hat. Mhm. Was wir erleben auf der anderen Seite, auch meine Kollegen aus der Insolvenzverwaltung, dass man natürlich in gewissen Bereichen im Moment eine gewisse Kaufzurückhaltung erlebt. Also noch vor einigen Jahren war es so, wenn man Unternehmen Insolvenz angemeldet hat, das wurde veröffentlicht, da haben einem die Investoren die Tür eingerannt, haben angerufen, da konnte man sich gar nicht retten, ja, wir wollen das kaufen. Das ist nicht mehr so. Die Lösungsfindung in der Insolvenz hat sich etwas verschlechtert in gewissen Branchen.
Und viele Unternehmen, die werden ja gar nicht insolvent, sondern verlegen ihre Produktion ins Ausland zum Beispiel, schließen Standorte, investieren nicht mehr in Deutschland. Aus Ihrer Erfahrung, kann man so eine Entwicklung zurückdrehen? Also Unternehmen, die weg sind, sind weg?
Ja, leider häufig so. Also dass man dann sagt, die kommen wieder zurück. Es gibt es natürlich das ein oder andere Mal, aber wir müssen natürlich, wenn hier eine Deindustrialisierung, von der ja häufig gesprochen wird, wenn die stattfindet, das wieder zurückzudrehen, das ist nach meiner Meinung schwierig.
Sind Sie trotzdem optimistisch, dass die Politik und gemeinsam mit der Wirtschaft diese Lage wieder irgendwie umdrehen kann, diese Entwicklung?
Ich bin optimistisch, ja. Weil wir doch
obwohl Ihnen dann die Arbeit ausgeht, gehen würde.
Uns geht die Arbeit nicht aus, da machen wir keine Sorgen. Aber ich bin trotzdem sehr optimistisch, weil wir doch ein Land sind mit sehr viel Innovationskraft, mit einem sehr hohen Bildungsstandard. Und ich glaube, dass wir aus der Situation wieder rauskommen. Wir haben viele, viele gute Jahre gehabt. Und historisch gesehen, wenn es dann mal das ein oder andere schlechtere Jahr gibt, dann ist das so. Und ich glaube, wir werden auch diesen Transformationsprozess gemeinsam hinbekommen.
Das ist Ihr Abschlusswort und ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch, Frank Schäffler in SWR1, Leute.
Ganz herzlichen Dank, Herr Tassi.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.